Hallo, liebe Hörer, ich mache heute mal den Beginn und ich habe zu Konrad gesagt, so, das müssen wir hier einfach festhalten. Ich habe ihn heute am Donnerstag begrüßt. Wir sind heute spät in der Aufnahme dran, weil es ist eine dynamische Lage. Konrad, du siehst richtig fertig aus. Das war meine Begrüßung. Du meintest, ich habe eine optische Täuschung, ich habe einen Knick.
Danke gleichfalls, hallo Kalle. Ja, das ist mal so und mal so, wa? Heute ist halt so.
Ja, erzähl mal, Berlin-Brandenburg, das Wetter ist gut, es sind Ferien. Nutzt du die Zeit, um ordentlich Radkilometer zu sammeln?
Das weißt du doch. Ein Blick ins Strava verrät dir, draußen war ich noch nicht. Was allerdings ein bisschen peinlich ist bei den schönen Tagen, die da schon gewesen sind. Aber ist nicht schlimm. Ja, die Rolle, die tut ihr auch ihren Dienst und geht voran. Aber noch nicht draußen. Vielleicht am Wochenende, mal gucken. Soll ja wieder Sommer kommen.
Ja, auf alle Fälle, das Wetter wird gut, aber da können wir gleich mal das Thema zu aufmachen. Ich bin ja jetzt quasi ein Jahr lang nur Straßenrad gefahren und weil wir jetzt gerade das Thema Radfahren haben, habe ich festgestellt, dass ich, also es funktioniert alles, es geht alles in eine gute Richtung, könnte alles nachverfolgen auf Strava, ich bin zufrieden, aber durch die veränderte Sitzposition auf dem Fahrrad, da sitze ich ein bisschen weiter hinterm Tretlager, ziehe ich manchmal eine Hose an, guck manchmal im Spiegel und ich habe doch wohl ein bisschen Oberschenkel zugelegt, obwohl das Gesamtgewicht das gleiche ist. Ich kann es kaum erwarten, aufs Straßenrad zu gehen, um wieder die Oberschenkel ein bisschen dünner werden zu lassen.
Aufs Zeitfahrrad, meinst du?
Genau, ja, sorry, aufs Zeitfahrrad, ja, habe ich mich jetzt.
Okay, und da werden die Oberschenkel dünner? Wieso denn?
Das weiß ich nicht. Also es ist jetzt einfach nur eine These. Ist auch wahrscheinlich gewagtes Halbwissen, vielleicht wird der eine oder andere Radsportler. Ich kann mir das halt so vorstellen, dass der Winkel halt ein anderer ist, weil du beim Zeitfahrrad sitzt du ja tendenziell vor dem Tretlager und trittst ja so ein bisschen mehr aus der Wade, weil du ja nicht nur aus dem Oberschenkel trittst. So, und wenn du quasi auf dem Straßenrad, da sitzt du ja tendenziell über hinterm Tretlager und dadurch hast du ja immer, also ich weiß nicht, ob die These stimmt. Vielleicht ist es auch so, dass ich einfach zu intensiv fahre oder keine Ahnung. Ich habe einfach das Gefühl, bei mir müssen die Oberschenkel wieder ein Stück dünner werden.
Naja, gut, wenn du das so empfindest. Also über meinen Oberschenkel habe ich noch ja nicht viel nachgedacht, ehrlich gesagt. Anders als die Wade. Die Wade ist tatsächlich hier so meine Achillesferse, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Also nach jedem Lauf bräuchte ich eigentlich Physio.
Okay, was ist da los, Konrad, dass das jetzt wieder so akut aufgetreten ist?
Nö, sind einfach fest und das ist anstrengend irgendwie. Keine Ahnung, vielleicht hängt es auch mit dem fortgeschrittenen Trainingsalter zusammen. Das ist ja vielleicht schon ein bisschen Verschleiß, aber bislang gelingt es zu ignorieren.
Okay, das ist wichtig, weil jetzt... Es geht langsam los, ne? Wir hatten ja jetzt in Miami, natürlich, das war nur das Who is Who und die Creme der Creme, aber Ironman Oceanside 70.3 steht vor der Tür, das Konkurrenzunternehmen Ironman haut rein und auch lokal gibt's die ersten Rennen. Ich habe noch nicht auf die Startliste für Oceanside geschaut, aber die soll sich auf alle Fälle nach auch dem Who is Who lesen. Hast du schon Zeit, mal drüber zu schauen oder lässt du dich auch einfach vom Ergebnis überraschen?
Ich lass mich überraschen, aber ich habe schon gehört, dass sehr, sehr viele Profis draufstehen. Was natürlich daran liegen kann, dass es in US ziemlich viele Profilizenzen gibt und ziemlich viele Lizenzinhaber, die es einfach mal probieren. Aber in Rennen mit weit über 80 männlichen Profis hast du, glaube ich, noch nicht mitgemacht. Also das ist unüblich, oder?
Ja, auf der Startliste in Mallorca stand halt auch mal 70 oder sowas. Es waren dann auch 50 am Start zum europäischen Saisonbeginn. Aber ja, also 80 ist halt schon eine Hausnummer. Ob die dann wirklich kommen, muss man schauen. Aber aus europäischer Sicht, ja, wird das auf alle Fälle, dann geht's ja auch weiter, schon interessant, weil Oceanside und Texas zählen ja beide in dieses Ironman Pro-Ranking rein, wo es dann am Ende des Jahres auch um eine Preisgeldausschüttung geht. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich Südafrika, wo was nicht in das Pro-Ranking reinzählt, wo es um die reine Qualifikation und Slots geht. Also da kann man relativ klar am Anfang des Jahres sehen, okay, wer will wirklich nur nach Kona? Der geht nach Südafrika, aber wer sieht auch das gesamte Ranking irgendwie im Vordergrund? Der macht wahrscheinlich jetzt aktuell das Doppel Oceanside als 73, um Punkte einzusacken und dann halt irgendwie 3 Wochen später Ironman Texas.
Mal gucken, also bei Patrick Lange ist auf jeden Fall jetzt Oceanside angesagt, der steht auf der Liste. Und da wurde auch gesagt, eindeutig ist die Attacke auf diesem Pro-Ranking von, ne, auf dieser Ironman-Tour gelegt. Aber ob der jetzt in 3 Wochen dann auch noch einen Lang macht, das ist mir jetzt gerade nicht bekannt. Aber könnte man natürlich machen, wenn es auch zur Serie zählt, dann würde das ja Sinn machen.
Ja gut, und Texas ist ja jetzt seine Hut, ist sein Durchbruch, ne? Also die Strecke liegt ihm ja, er hat ja mehrfach bewiesen, dass er das kann, und der war ja auch mit Markus Tomschke jetzt auf Mallorca, hat sich, denke ich, akribisch drauf vorbereitet. Ich glaube, Florian Angert steht aus deutscher Sicht auch noch drauf. Also ich habe es so auf Instagram gesehen, dass er gerade rübergeflogen ist. Auch interessant, ob er dann dieses Jahr, sage ich mal, den Turnaround jetzt wieder hinkriegt. Also nicht, dass er letztes Jahr nicht gut war, aber auf alle Fälle war er letztes Jahr nicht so die Saison, wie er sich die wahrscheinlich erhofft hätte. Und wie gesagt, auch einige Kurzdistanzler, ich hatte nur neulich mit Willi im Podcast oder auch im Vortalk gesprochen, dass Jelle Gehns, Belgier, der war, ich weiß nicht, ob der noch Olympia den Zug nutzen will oder ob der raus ist, wenn das gerne ein Hörer weiß, bitte nachrechnen, aber dass der halt auch so irgendwie 73 Präs-Intervalle gemacht hat in 3:12. Also die Party und Post geht ab und es wird auf alle Fälle ein schnelles Rennen zum US-Auftakt.
Ja, darf man gespannt sein. Also auch so ein Lionel Sanders interessiert mich. Was kann er noch? Er bezeichnet sich ja selber schon als alt. Das mit zarten 36. Ja, das ist ja nix. Aber der hat neulich in so einem Video, was er wieder veröffentlicht hat, gesagt, wie langsam er doch geworden ist. Jetzt läuft er Intervalle in 3:20 Pace. 2018 oder 19 ist er die noch... ist er noch 5000er in 15:30 gelaufen, was natürlich ein bisschen schneller ist, ne? Und jetzt ging es um 1000er in 3:20. Dafür schwimmt er gerade ziemlich viel. Mal gucken, was das gebracht hat, ob er da tatsächlich näher dran ist und die Lücke schließen kann auf dem Rad, wenn es überhaupt eine Lücke gibt. Bei so vielen Athleten kann es ja auch eine lange Reihe werden, wa?
Definitiv, also ob jetzt Lionel Sanders jetzt irgendwie 5000er Intervalle in 15:30 gelaufen ist, also ja, wahrscheinlich, aber keine Ahnung, vielleicht trainiert er auch einfach cleverer und jetzt nicht immer all out und nur noch VO2 Max. Ich glaube eigentlich nicht, dass er langsamer geworden ist, aber ja, natürlich, wenn du das jetzt sagst, Konrad, dann bin ich ja jetzt auch alt, aber es gibt ja auch Hörer, die kritisieren mich schon, wenn ich dich als alt bezeichne, deswegen müssen wir jetzt hier einfach mal ein Stück zurückrudern. Alter ist ja eine Fiktion.
So sieht's aus. Da abgerechnet wird an der Linie. Also auch bei Mr. Sanders. Ich glaube auch, das ist eher so eine Art taktische Tiefstapelei. Vielleicht will er so ein bisschen Druck von sich nehmen, weil er ja jetzt länger nicht racen war und einen langen Aufbau gemacht hat und vielleicht nicht sicher ist, wo er steht. Aber spätestens dann nach dem Oceanside-Wochenende kann man das einsortieren. Also bin echt gespannt. Na, mal sehen, was da kommt.
Genau, jetzt haben wir die Frauenseite natürlich gar nicht beleuchtet. Ich denke, Kate Matthews wird auch am Start sein, nachdem sie dann ja auch die Ironman-Serie macht. Sonst habe ich ja, wie gesagt, auch bei Männern nicht in die Liste geschaut. Aber dadurch, dass ich da primär natürlich mit dem Profifeld der Männer Kontakt habe, kriege ich da auch das eine oder andere mit. Aber ja, also das könnt ihr da gerne alles nachlesen. Also jetzt geht's los, Ironman-Serie dieses Jahr, wieder das Profirennen der Männer auf Hawaii und dann zieht es auch gleich weiter mit der PTO. Aber bevor wir jetzt nur gucken, was die Profis machen, wollen wir natürlich auch gucken, Konrad, hast du dich committed? Gibt es den ersten Laufwettkampf? Gibt es das erste Race? Weil wir sind mittlerweile im April.
Tatsächlich noch nichts Neues, ja. Man hält sich alles offen, alles flexibel. Mal gucken, wie man sich fühlt. Nee, ich habe mich noch nicht entschieden, ganz ehrlich. Was steht, ist unsere Verabredung am Arendsee. Ja, da würde ich gerne hin, weil soll ja sehr schön sein. Und ich finde diese Variante vom Schiff aus ins Wasser und an Land schwimmen, die hat was, ja, die reizt mich. Und das Ding steht. Ansonsten bin ich noch relativ offen in der Saison. Leipzig ist natürlich auch eine Anmeldung draußen. Da hatten wir auch schon drüber gesprochen.
Ja, und
Und
was,
was
aber
jetzt?
weil du gerade sagst, ne, Leipzig, rat mal, wer Startnummer 9 hat und wer Startnummer 12 hat gerade, ne? So, also, ich habe auf alle Fälle zu liefern. Ich muss dich schlagen. Ich stehe hinter dir in der Startliste und gebe ordentlich Gas. Ja, und denke, dass ich auf alle Fälle wieder fit an der Startlinie stehen werde. Ich hoffe, das ist mein drittes Rennen. Aber ja, also ich stehe auch drauf und freue mich auf alle Fälle, im Juli dann wahrscheinlich das zweite Rennen gegen dich zu machen, beziehungsweise wahrscheinlich dann das erste, weil du wirst ja eher nur auf der Olympischen unterwegs sein vorher.
Richtig, am ANC hattest du die Mittelstrecke im Visier, ich die Olympische. Du hast mir gerade mitgeteilt, du hast die 12 bekommen in Leipzig. Da muss ich, das macht mir gute Laune. Aber selbstverständlich sehe ich dich im Ranking schon weit vor mir, ne? Also das ist ja mal klar, aber dann hast du den Auftrag. Erster oder Zweiter heißt das, die 12.
Ja, also ich weiß ja nicht, wer noch am Start ist. Also man muss natürlich sagen, auch ganz ehrlich, also wenn Rico jetzt am Start wäre, also das aufzuholen dieses Jahr, das wäre vermessen, aber haben wir ja schon besprochen, der wird wahrscheinlich in London am Start sein als lokales Rennen. Also ich sehe mich dieses Jahr noch nicht in der Lage, Rico irgendwie wegzusneaken, außer also an einem guten Tag, weil er einen schlechten Tag hat natürlich schon, aber sonst ist er halt wahrscheinlich einfach durch sein konstantes Training, ist er jetzt auch in der Sierra Nevada in der Höhe, zieht ordentlich durch. Und Rom hat man auch nicht in einem Tag erbaut. Ich merke auch wieder, ja, selbst nach einem Jahr noch interessante Prozesse im Körper, die erst nach einem Jahr im Gange gehen. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das so lange braucht, aber Konstanz ist alles. Genau, aber auf alle Fälle ist das jetzt mal der Plan, aber ich bin erst mal gespannt, was beim Leipziger Halbmarathon geht. Da ist auch letztes Jahr ordentlich Feuer drin gewesen. Und ich habe auch gesehen, dass die Jungs, die letztes Jahr da unter den ersten drei waren, auch jetzt wieder ordentlich fit sind. Und mal gucken, wie lange ich da mithalten kann bei den ersten beiden, die richtig schnell unterwegs waren und auch aktuell schnell unterwegs sind.
Ne, das ist ja eine taktische Frage, ob du da überhaupt mitgehen willst, ne? Aber wenn die so schnell rennen wie letztes Jahr, dann ist es ganz schön hastig, ne? Muss man gucken. Ansonsten, ja, das Ding wird interessant. Ich habe auch einen anderen alten Triathlon-Bekannten von uns, Per von Flerken, auf der Startliste gesehen, beziehungsweise in einem Posting, wo das bekannt gegeben worden ist, dass er auch Halbmarathon läuft. Also vielleicht könnt ihr euch da irgendwie abstimmen und euch gegenseitig ein bisschen Druck machen, ja, um die Tempo hochzuhalten. Gucken, wer schnellster Triathlet im Halbmarathon ist.
Ja, aber es ist ja Triathleten im Laufsport beziehungsweise Radsport. Wie gesagt, der nordische Kombinierer. Oh, ich hoffe, er heißt Jakob Lange. Ich weiß aber nicht, ob ich jetzt den Namen falsch sage. Konrad kann sonst gerne googeln jetzt so kurz. Der sitzt ja am Rechner. Zweiter letztes Jahr Leipzig Halbmarathon. Der war auf alle Fälle beim Dresden Citylauf am Start und da war es dolle windig und ja, der ist da der 31:20 oder so gelaufen. Und war damit halt teilweise nur 20 Sekunden hinter den Spezialisten. Ne? Ich glaube, der Junge ist richtig fit und ja, wird einfach in Leipzig versuchen, ja, seinen zweiten Platz oder sogar eventuell den Titel zu holen. Aber zur Tempogestaltung gab es schon klare Vorgaben, Konrad. Ich darf nicht 3:10 anlaufen und nach dem alten Motto, was du vorne hast, hast du. Dann wird es hinten raus
Nicht?
eng, hat der Trainer. Nee, hat der Trainer gesagt, wird wahrscheinlich nichts. Dann weiter wird es hart. Hinten raus, da ist er sich ziemlich sicher. Und ja, dann versuchen wir uns auf alle Fälle dran zu halten.
Selbstverständlich. Da muss er taktisch diszipliniert gelaufen werden, aber trotzdem schnell. So wirst du das machen. Also da sehen wir auf jeden Fall deinen offiziellen, in Anführungszeichen, Saisoneinstieg, obwohl du ja schon Zehner gelaufen bist in Eilenburg. Wie geht's denn triathlontechnisch weiter? Ist jetzt eine Anmeldung schon verbindlich bei dir? Ich habe zwar letzte Woche den Podcast gehört, wo die Jungs gesagt haben, wo sie gestartet sind, aber ich glaube, da hast du selber nichts dazu gesagt.
Also es ist so, dass, sagen wir mal so, ich habe jetzt ja vorhin mit einem, nicht mit Ronny, sondern mit Sven Körbs telefoniert. Jetzt schlagen wir gleich die Brücke. Es gibt ja den Neuseenmann hier in Leipzig, der auf alle Fälle ja zeitweise darunter stand, ob das Challenge wird oder nicht. Also es sollte ja eine große Lebenveranstaltung sein. Und übrigens habt ihr diesmal die Chance, nicht beim Neuseenmann, den Triathlon, teilzunehmen, sondern bei dem Radrennen den Neuseen Classics. Die finden genau 2 Wochen vorher statt. Dafür hat euch Sven gleich im Anschluss hier was zu sagen. Und wie könnt ihr wieder teilnehmen? Im Endeffekt wie jede Woche. Entweder schreibt ihr uns eine E-Mail an alohakalle@gmail.com. Ihr könnt uns auch sonst eine E-Mail schreiben, wenn ihr irgendwelche Inhalte uns mitteilen wollt oder andere Anmerkungen habt für den Podcast. Oder ihr unterstützt das Projekt mit einer Steady-Mitgliedschaft, wovon wir dann natürlich auch die Soundqualität versuchen zu verbessern, allen mal ein Mikro zur Verfügung stellen. Ich höre die Kritik das ein oder andere Mal, dass man da besser werden soll. Nicht Coke, vielleicht auch nicht ich, aber bei mir rauscht es auch manchmal. Aber vor allem mit den Young Guns, da soll es noch ein Stück vorangehen. Also wir freuen uns auf alle Fälle, auf welche Art und Weise ihr den Podcast unterstützt. Aber jetzt erstmal viel Spaß und viel Erfolg euch beim Gewinnspiel in dieser Woche.
Ja, hallo Kalle, schön bei deinem Podcast mal dabei sein zu dürfen und vor allem über Radsport sprechen zu können. Mal nicht unbedingt nur Triathlon, sondern wirklich mal reiner Radsport. Und als einer der Mitveranstalter der Neuseen Classics, also um genau zu sein, der Velero Neuseen Classics, möchte ich natürlich gerne mal so ein bisschen was dazu sagen, vielleicht auch, was das den Triathleten bringen könnte. Also wir haben auch in diesem Jahr wieder das traditionsreiche Neuseen Classics Rennen auf der alten Messe. Ja, da findet das ja immer statt. Früher war das mal das Rennen um die Braunkohle, dann gab es ja die Neuseen Classics mit Start und Ziel in Zwenkau, seit einigen Jahren auf der alten Messe. Und ist natürlich ein traditionsreicher Standort, ne, auf der alten Messe zu starten, auch wieder anzukommen. Wir haben sehr, sehr tolle Strecken über 60 Kilometer, über 100 Kilometer. Gibt auch noch so einen Radmarathon über 212 Kilometer. Und das vorbei an wunderschönen historischen Städten. Und das ist eine schöne Strecke. Wir haben jetzt letzte Woche ja unseren ersten Community Ride auch gemacht, wo man die 60 oder 100 Kilometer gemeinsam in der Gruppe abfahren konnte, und es hat einfach wieder mal riesengroßen Spaß gemacht, diese Strecken abzufahren. Und wo findet man schon noch Möglichkeiten, so ein Radrennen zu fahren auf voll gesperrten Strecken? Also die 60 Kilometer als auch die 100 Kilometer sind zu 100% gesperrt. 212 Kilometer Radmarathon, das dann nicht, aber da geht es jetzt auch nicht unbedingt um Bestzeiten, ne? Letztes Jahr kann man ja auch mal darüber sprechen, hat der Robert Förster über die 100 Kilometer gewonnen, ist noch ein alter bekannter Radfahrer, der immer noch sehr, sehr stark ist. Über die 60 Kilometer der Patrick Dörin, ja, da wurde so eine Zeit von 1 Stunde 26 gefahren. Das zeigt schon, wie schnell da gefahren wird, und das ist auch das, was für uns und für euch Triathleten interessant sein kann. Einfach auch wirklich mal in so einem Radrennen zu fahren, sich da mal so richtig die Kante zu geben, möchte ich fast schon sagen, weil da natürlich brutal hart gefahren wird, auch wenn du da mal Lücken zufahren musst und so weiter, ist das als Trainingseffekt sicherlich top. Wer Triathlet ist, der Rennen gestaltet auf der kürzeren Strecke, wo Windschattenfreigabe ist, kannst du da natürlich auch noch viel lernen im Radsport. Aber grundlegend ist es sicherlich, was die Wettkampfhärte auf dem Rad angeht, mal sehr, sehr ratsam, auch einfach mal bei so einem Radrennen reinzuschnuppern. Und deswegen kann das durchaus interessant sein, als Triathlet da mal zu starten. Und 60 und 100 Kilometer, denke ich, sind sehr, sehr kompatibel für einen Triathleten. Eine Woche später ist ein Neuseenman, wäre ein schöner Vorbereitungswettkampf eine Woche zuvor nochmal bei den Neuseen Classics zu starten. Ne? Ist übrigens auch Anteil des German Cycling Cups. Ja, wer diesen Cup kennt, da gehört das Rennen dazu. Und weil natürlich der Hauptsponsor unserer Veranstaltung aus der Immobilienbranche kommt, ist es gleichzeitig auch die Deutsche Immobilienmeisterschaft. Also man kann als Mitarbeiterin in der Immobilienbranche dort auch sozusagen sich den deutschen Meistertitel holen. Ne? Für die Kleinsten ist auch was dabei. Bambini Kids Rennen gibt's auch. Also ist alles Mögliche geboten in diesem Jahr. Es ist an diesem Wochenende auch das 111-jährige Jubiläum der alten Messe. Geht am Freitag los mit Streetfoodmarkt und vor allem den Leipziger Nachtlauf. Samstag ist relativ viel los und Sonntag dann eben die Velero Neuseen Classics dort auf der alten Messe mit den genannten Rennen. Also wird sicherlich wieder ein rundum richtig, richtig cooler Tag. Und damit deine Hörer, lieber Kalle, die hier alle am Podcast dabei sind und immer fleißig zuhören, auch mal die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen und das vielleicht sogar ohne was zu bezahlen, stellen wir euch einen Startplatz zur Verfügung. Den könnt ihr gerne heute verlosen. Es ist völlig egal, über welche Strecke, ob man jetzt 60, 100 oder 212 Kilometer fahren möchte. Das stellen wir demjenigen, der das gewinnt, frei. Und wir freuen uns dann natürlich, die Gewinnerin, den Gewinner bei uns an der Startlinie begrüßen zu dürfen. Werden wir dann nochmal ganz besonders hervorheben, dann auf der Startlinie, wenn du das möchtest. Und Kalle, du und ihr seid natürlich sehr, sehr gerne auch eingeladen, an dem Tag vorbeizukommen, ein gemeinsames Radsportfest zu feiern. Und ansonsten wünsche ich euch noch hier, heute hier viel Spaß beim Podcast und wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Bis dann, ciao.
Ganz viel Erfolg dabei. Wir drücken euch die Daumen. Und hier noch ganz kurz der Gewinner, auch pünktlich zur Radsport-Saison und den Frühjahrsklassiker. Matthias hat die Ufex Sonnenbrille gewonnen und sendet uns Grüße aus dem Radsportparadies Belgien. Und danach geht's gleich weiter im Talk.
Hallo Markus, viele Grüße aus dem Radsportparadies Flandern. Im Moment regnet es hier noch. Wir sind aber guter Dinge, dass sich das in den kommenden Tagen ändert. Am letzten Wochenende war Flandern-Rundfahrt. War gut, mal dabei gewesen zu sein, die Stimmung an der Strecke zu spüren, selber einige Hellinge und Koppels auch gefahren zu sein. Jetzt zum Wochenende geht es nach Roubaix. Mal gucken, was da noch an Kopfsteinpflaster auf uns wartet und das Rennen am Sonntag. Ja, ansonsten freue ich mich auf sonniges Wetter wohl in Richtung Roubaix. Hab dann die gewonnene Brille noch nicht dabei, aber eine andere. Und freue mich dann, die auch in Empfang zu nehmen. Wünsche euch gutes Wetter zu Hause, gute Trainingsmöglichkeiten und viel Spaß bei den nächsten Podcast-Aufnahmen. Tschüss.
Und jetzt kurz zu meinem. Also es ist so, dass ich auf alle Fälle dort hoffe, bei Triathlon die Saison 1 stattzugeben. Also ich bin relativ optimistisch, dass ich das mache. Also Grund dafür ist wenig Reisestress, wenig Aufwand. Dann kann ich natürlich vorher auch die Strecken dort testen, mir das Ganze mal anschauen vom Setting und so weiter. Da muss man natürlich sagen, es wird nicht die AA-Reihe am Start sein. Ne? Also Freddy Funk wird es dahin nicht verirren, weil halt einfach er andere Verpflichtungen hat. Ne? Das ist so. Und natürlich will ich auch wieder Triathlon schnuppern. Und wir machen aber vorher im Mai noch so ein bisschen zwei Selfmade-Triathlons. Einfach am Kulkwitzer See mal irgendwie schnell schwimmen. 20, 30 Minuten, dann aufs Rad und dann mal hinten drauf laufen. Gucken, was der Körper macht. Wenn er das verträgt, bin ich auf alle Fälle race-ready. Und ja, das sollte eigentlich mein Triathlon-Saison einstand werden. So ist jetzt aktuell die Devise.
Der Neuseen-Man auf der Halbinsel Ferropolis, korrekt. Der ist Anfang
richtig,
Juni,
ja.
Richtig? Gleich am Anfang, 1., 2., 6., glaube ich.
Genau, so ist da jetzt erstmal die Idee und der Fahrplan. Aber ja, also wir haben jetzt einen Laufblock natürlich gemacht, was man natürlich alles auf Strava nachvollziehen kann. Der lief sehr gut und es läuft auch aktuell sehr, sehr vielversprechend. Aber natürlich muss man auch ehrlich sagen, viel Laufen hat seinen Preis. Mir fehlt noch ein bisschen Radumfang und den muss ich natürlich noch nach oben jessen. Und Schwimmen ist auch wieder auf einem guten, sehr guten Weg. Aber auch da hohe Laufmüdigkeit heißt auch, dass eventuell immer nur zwei, drei Schwimmsets richtig geil laufen die Woche. Ich brauche aber fünf, die gut laufen. Also es geht alles nach vorne und ein bisschen Volumen muss rein, Konrad. Mehr ist mehr. Volumen brauchen wir.
Ja, wie sagt ein bekannter deutscher Triathlon-Trainer, Umfang ist durch nichts zu ersetzen. Da wird er immer nicht müde, das zu wiederholen, der Trainer von Patrick Lange. Ja, hat er natürlich nicht ganz Unrecht, ja, weil durch hohes Volumen kannst du natürlich die Belastung steigern im Körper. Die Intensitäten kann man nicht grenzenlos aufdrehen, da ist irgendwo ein Limit erreicht. Ja, du kannst ja nicht, wie du letztens beschrieben hast, zweimal am Tag Hit, ja, das machst du 3 Tage lang, dann bist du krank. Das geht natürlich nicht. Ja, da muss man taktisch ein bisschen klüger rangehen, um eben die Belastung hochzuschrauben, ohne dabei umzukippen. Ja, diese berühmte Gratwanderung. Und das geht am besten natürlich, wenn du den Basisumfang flankierend zu den Intensitäten erhöhst. Ja, wir haben ja schon über die 40-Stunden-Woche gesprochen. Die kommt irgendwann. Das ist das Ziel.
Ja, aktuell sind wir bei 30. Ich denke, ich würde auch 35 schaffen, aber Zeitfakt, also ich müsste dann die Intensität rausnehmen. Also ich habe es jetzt nach, sage ich mal, 9 oder 10 Monate konstanten Training geschafft, eine Radausfahrt bei 200 Watt endlich mal wieder bei 125 Puls zu machen nach einer morgendlichen Laufintensität. Also natürlich kann ich über 200 Watt fahren, aber auch, dass die Erholung nach der Laufintensität dann da ist und innerhalb von 2, 3 Stunden möglich ist, hat jetzt halt 8 bis 9 Monate gedauert. So viel zum Thema Umfang und Konstanz, obwohl ich halt jede Woche schon meine 10 bis 12 Stunden Rad im Schnitt hatte. Natürlich hatte ich auch mal irgendwie ja Terminwoche und so, wo es nur 4 oder 5 Stunden waren. Aber ja, also Training ist halt Ausdauersport, lange und lange dranbleiben.
Ja, ne, der Laie stellt sich das so mal einfach vor und sagt, mach doch einfach. Aber wenn du das tun würdest, vermutlich wäre es 50-50, ob du das noch eine zweite Woche schaffen würdest. Und dann gehen die Chancen, die prozentuale Wahrscheinlichkeit immer weiter runter, weil vielleicht das Fundament noch nicht da ist, ne? Also es ist klar, dieses Wunschszenario, viel zu trainieren, ist ja grundsätzlich da, vor allem wenn man auf die Langstrecke möchte. Aber die Balance ist halt genau das Ding. Und du kannst ja die Belastung steuern über zwei Faktoren, über Intensität und über Umfang. Beides ist wichtig, beides triggert verschiedene Systeme. Soweit ist die Theorie ja klar, ne? Und wenn du nicht eins von beiden abkappen willst, musst du eben Kompromisse machen. Und das macht ihr, und der Kompromiss sieht doch schon nicht so schlecht aus. Ich gucke gerade hier in unseren Strava-Club. Letzte Woche bist du zwar nur auf Platz 2, weil der Franz Marx sehr, sehr viel Fahrrad gefahren ist, mit fast 27 Stunden. Aber es sieht sehr konstant aus. Viel im Wasser, auch viel zu Fuß und trotzdem 12 Stunden Radfahren, Kalle, das ist ordentlicher Umfang. Knappe 30 Stunden, wie du sagtest.
Ja, und auch Familienwochenende, ne? Also Ostern, ne, habe ich mich ja als Vater mal dran gehalten, ne? Ostersonntag, wo alle 5 Stunden auf dem Bock saßen, hat sich meine Freundin und meine Schwiegereltern haben sich mal gewünscht, neben dem ganzen Triathlon-Training auch mal Markus mit seiner Tochter oder Kalle mit seiner Tochter zu erleben. Deswegen von langer Hand 4 Wochen vorher beim Trainer adressiert, Ostersonntag bitte nur eine Schwimmeinheit, damit mal Familienzeit ist und auch auf alle für alle Amateure. Ich weiß, es ist schwierig, ihr müsst irgendwann euren Umfang reinkriegen, aber das ist dolle, dolle wichtig. Nutzt auch die Zeit, mal beim Kaffee oder beim Grillen zu sitzen. Habe ich vielleicht in der Vergangenheit manchmal nicht richtig gemacht, möchte ich in Zukunft besser machen. Habe ich lange beim Trainer angekündigt und jeder, der hier einen Trainer hat oder sich auch selbst trainiert, euer Trainer wird es einplanen und wird es auch berücksichtigen können.
Kannst ja an jedem anderen Tag eine halbe Stunde mehr machen. Hast es ja wieder rein. Ja, man muss es ja
Genau.
im Kontext betrachten, wie man immer so schön sagt, ne?
Genau. So, und definitiv, ja, und wie gesagt, also wir schließen jetzt den Laufblock bei mir mit dem Leipziger Halbmarathon ab. Danach kommt ein Radblock und dann heißt es ja, die PS auf die Strecke bringen. Es wird natürlich noch nicht zu meinen Bestleistungen auf der 73-Strecke reichen. Dazu brauchen wir wahrscheinlich noch ein halbes, dreiviertel Jahr. Und dann wollen wir halt auch international starten wieder. Aber auf alle Fälle, ich denke, zu einem konkurrenzfähigen Profi-Level, da sind wir jetzt auf einem sehr, sehr guten Stand.
Naja, so ein paar scharfe, ernsthafte Tests sind sicherlich hilfreich, um das besser einordnen zu können, wenn du dann tatsächlich den Neuseenmann ansteuerst und danach dann 14 Tage später am Arendsee, dann hast du zumindest erstmal zweimal Daten gesammelt, wie es ausschaut. Und wenn du jetzt deine Intervalle, die du, glaube ich, gestern oder vorgestern gefahren bist auf dem Rad mit, ich glaube, 6 mal 8 Minuten oder 8 mal 6 Minuten, irgendwie sowas, bei 330 Watt, knapp 325 Watt. Wenn das tatsächlich unter 2 Millimol Laktat gewesen ist, Kalle, dann sieht es doch ja nicht so schlecht aus.
Nee, aber Konrad, das ist ja Radfahren. Ich weiß auch, vielleicht schlafe ich tief. Es sieht auch gut aus im Stoffwechsel. Aber das waren 60 Minuten. Auf der Halbdistanz brauche ich das 2 Stunden lang.
Ja, das
Und
stimmt.
danach muss ich noch einen schnellen Halbmarathon laufen. Alles einzeln kriege ich schon gut hin.
Ja.
So, aber Triathlon ist ja die Kunst, alles drei zu machen. Und ich kriege auch schon wieder 50er in 31 hin im Becken. Und ich kriege auch schon wieder 200er konstant hin in 240. Aber jetzt geht es darum, das alles im Kontext zusammenzubringen und an einem
Ja.
Tag zur gleichen Uhrzeit in der Kombination.
Genau. Und dann noch ein bisschen was essen unterwegs und das drin behalten und verwerten können und dann reicht der Akku bis zum Schluss. So der Plan.
So ist der Plan, aber Thema Essen auch richtige Erkenntnis. Auch ich arbeite jetzt, also früher war das natürlich, ich habe das auch bei einem unserer Hörer gesehen, Alexander Türpsch. Ich weiß gar nicht, was er mit hatte. Eine Banane, aber er hatte was mit. Und es gibt natürlich aber auch, ich habe einen Amateur, der hat mir neulich eine Radeinheit geschickt. Also er hat einfach so Bock an Ostersonntag. Also manche haben an Ostersonntag halt frei gemacht, der Profi. Der Amateur hat irgendwie 3 Stunden auf dem Plan, bereitet sich aber auf eine Langzeit-Mountainbike-Rennen, auf ein 24-Stunden-Mountainbike-Rennen vor. Und was macht er dort? 8 Stunden Radfahren. Das macht man halt
Weil das
sonst,
Wetter so
ne?
schön war.
Ja, also ich bin in meinem Leben noch keine 8 Stunden Rad gefahren. Kudos gehen raus. Aber zur guten Sache habe ich ihn dann einfach mal gefragt, naja, er meinte, seine Füße brennen so und es geht gar nichts mehr und so weiter. Da habe ich gesagt, naja, was hast du denn verpflegt? Da hat er mir irgendwie so geschrieben, 3 Gels und 2 Wortenpulver. Da habe ich das mal so durchgerechnet. Das waren irgendwie so 150 Gramm Kohlenhydrate auf 8 Stunden. War natürlich alles Low Intensity, aber ja, da hat schon auf alle Fälle die eigene Verstoffwechslung auch stattgefunden, weil 150 Gramm auf 8 Stunden ist ganz schön wenig.
Ja, ne, das musst du jetzt wieder durchrechnen. Kommt natürlich auch darauf an, wie fit du bist, wie hoch dein Kalorienbedarf ist. Das Fiese ist ja, je fitter du bist, desto mehr musst du essen unterwegs, weil du einfach so viel Kalorien verbrennst auch. Und wir wissen ja, wie es ist, ne? Du fährst dann schön gemischt, Fettstoffwechsel, Kohlenhydratstoffwechsel, beides läufst. Und dann musst du einfach durchrechnen, da gibt es ja Formeln für. Wie viel Carbs du quasi pro Stunde verbrauchst. Ja, und der Profi oder gar der Radprofi, hatten wir auch kürzlich das Thema, der muss halt richtig zuführen, ne? Auch bei scheinbar Low-Intensity-Training. Also wenn du da nicht zuführst, dann geht's Richtung Ast und wenn du das einmal geschafft hast, dich leer zu machen, oder dich so weit runter zu entleeren, dass quasi die Notreserve angegriffen wird, ja, dann geht's dir halt schlecht für die nächsten Tage. Und dann kannst du halt auch nicht weiter konstant trainieren. Das ist die Problematik dahinter.
Ja, also was ich da sagen wollte, ist halt einfach, dass ich jetzt aktuell vermehrt darauf achte, ordentlich zuzuführen und durch das bessere Zuführen von Energie und so weiter habe ich es auch endlich mal geschafft, eine 28, 29-Stunden-Woche irgendwie zu beenden, ne? Mit nicht 2 Tage oder 3 Tage in der Woche am Abend komplett hinüber und komplett ja im Jenseits, sondern einfach mal wieder ein gutes Gefühl nach guter Intensität, gutem Training. Einfach weil ja der Energieverbrauch vielleicht aktuell noch ein Stück höher ist durch andere Prozesse im Körper und deswegen heißt es auch für euch, versucht euer Training gut zu verpflegen, weil ich glaube, damit kann jedem irgendwie noch mal ein Schnitt nach vorne gelingen und es ist ja auch nicht Ziel, immer komplett hinüber nach Hause zu kommen.
Macht es auf jeden Fall auch einfacher. Ja, ich hatte früher mal an der Uni einen Professor, der da sagte, also in seiner laienhaften wissenschaftlichen Herangehensweise, naja, warum esst ihr denn nicht vorm Radfahren 2 Portionen Spaghetti? Warum esst ihr das immer erst danach? Weißt du, weil der hatte mit Radsport eigentlich nicht viel am Hut, aber der ist da physiologisch rangegangen und meinte, naja, aber haut euch doch die Kohlenhydrate für die Session rein, dann könnt ihr schön trainieren und dann seid ihr nicht alle. Weil der hat halt mitgekriegt, Trainingslager, dass wir quasi Radfahren waren, 3, 4, 5 Stunden und dann völlig verhungert zurückgekommen sind und uns dann über die Spaghetti hergemacht haben, wie die Verrückten, ja. Also, und ja, der Ansatz ist ja der richtige. Ja, versorg dich währenddessen und geh nicht so ein großes Defizit ein. Klar, macht auf jeden Fall immer Sinn.
Genau, ja, aber jetzt wieder zu dir, Konrad. Wir hatten ja letzte Woche unsere Jungspunde, Einheit der Woche. Du hast ja jetzt 2,5 Wochen Zeit, weil wir nehmen am Donnerstag auf. Dann hatte ich den Talk mit den Jungs. Also wir sind jetzt, haben uns 2,5 Wochen nicht gehört. Da hast du bestimmt einiges trainieren können, Konrad. Was war die geilste Einheit in den 2,5 Wochen?
Also pass mal auf. Erstmal muss ich nochmal hart nachfragen hier. Ich schaue mir das immer an, die Einheiten der Woche, und ich habe es auch letzte Woche angehört. Ich muss sagen, ich brauche da mehr Insights. Die Jungs müssen noch ein bisschen ihr Innerstes nach außen kehren, ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Alex nehme, der da scheinbar sowas wie KA oder K3 am Berg gemacht hat, dicker Gang, ja, da muss ich doch mal wissen, welche Trittfrequenz, wie viel Laktat, wie sieht bei dem die Herzfrequenz aus, hat er einen Drift dabei, also das, da brauchen wir ein bisschen mehr Sidefacts, ja, dann wird es alles noch ein bisschen interessanter, und dann kann man das vielleicht noch ein bisschen geiler nachvollziehen, weil klar, 8 Minuten Intervalle im Berg hoch kann ich mir schon vorstellen, aber wenn ich das machen würde, würde ich die wahrscheinlich zu intensiv fahren und eher, also wenn es, nehmen wir mal hypothetisch an, mich verschlägt's nach Malle und ich stehe da am Berg und will den halt ein paar Mal hochfahren, da ist es genau die Schwierigkeit, eben nicht zu dolle zu machen, ne? Und daraus kann man dann für sich noch ein bisschen was mitnehmen, wenn wir da noch ein bisschen mehr Daten reinkriegen. Also mal als Wunsch, kannst du ja mal weitergeben.
Auf alle Fälle. Kandidaten. Gebe ich weiter, weil du hast es mir ja auch neulich geschrieben. Also das nächste Mal werde ich von den Jungs sagen, die, also ich bin ja auch der Kandidat, jetzt kriege ich gleich wieder einen auf den Deckel hier. Ja. Für die Einheit der Woche, Herzfrequenz offen und Laktat und Puls und den Link dazu. So dass jeder der Hörer, der in dem Strava-Club ist, das nachvollziehen will und da ein bisschen Ahnung hat, sehen kann, was ist wirklich der Sinn der Einheit. Danach könnt ihr alle wieder eure Herzfrequenz rausnehmen, Johannes, Alex und Willi. Aber in der Einheit der Woche will Konrad und wollen die Hörer alle Fakten haben.
Du hast übrigens tatsächlich bei deiner Intervall-Session Herzfrequenz drin gelassen, mit Absicht oder war das aus Versehen?
Aus Versehen dann, Konrad, habe ich aus Versehen drin gelassen. Aber
aus Versehen, ist okay. Sehr spannend.
Ist okay, ja, ist okay, ja, oder ist ein Drift drin? Hast du analysiert?
Ich habe geschaut, aber nicht analysiert. Ich habe jetzt nur so mal drüber geschaut und fand das schon aber interessant, ja, also muss man mal so sagen. Also es sah alles sehr, sehr stabil aus. Ohne das jetzt genau auf einen Millimeter nachzumessen, sehen die 8 Intervalle sehr gleichmäßig aus. Und das schon bei der Leistung ist es schon recht beeindruckend, weil wenn ich das jetzt auf meine Session da übersetzen würde, ich habe sowas Ähnliches auf dem Rad gemacht mit anderen Leistungswerten. Da ist es natürlich anders gewesen, ne? Da ist von Intervall zu Intervall sind da immer 2, 3 Herzschläge dazugekommen, sodass es das letzte wesentlich intensiver aussah als das erste Intervall. Und hätte ich das mit Laktat versucht zu verifizieren, wäre das bestimmt auch so gewesen. Ja, also, aber ich habe ja nicht bei 2 Millimol angepeilt. Also wie nennt man diesen Bereich bei dir? Ist es noch so ein Tu oder ist es schon irgendwas anderes? I don't know. Sondern bei mir stand ja Schwellentraining dran und ja, die Schwelle ist halt auch immer schwer zu treffen. Ne? Vielleicht war ich einen Tacken zu hoch.
Ja, und da darf man ja auch nicht vergessen, also beim Radfahren, also weil du sagst Konstanz, Herzfrequenz und so weiter, also du hast das ja Indoor gemacht und ich habe das Outdoor gemacht und Thema Thermodynamik, klar, habt ihr alle einen Ventilator, habt das Fenster offen und so weiter, aber ja, das Thema ja. Thermodynamik darf man beim Indoor-Radfahren, vor allen Dingen, was du jetzt sagst, mit Herzfrequenz, Drift, auf alle Fälle nicht vernachlässigen.
Hast recht, das stimmt, aber es war auch subjektiv vom Gefühl her, also dass dann tatsächlich von Mal zu Mal es schwieriger war, das durchzuhalten, die Intervalle. Zum Beispiel diese eine Session, die ich gemacht habe mit 6 mal 10 Minuten, das ist schon, boah, das war schon richtig viel. Ja, da habe ich schon nach dem zweiten gedacht, na, ob ich das schaffe. Und nach dem vierten war ich schon jenseits von Gut und Böse. Aber irgendwie dann doch durchgequält, aber vielleicht auch ein bisschen drüber hinaus geschossen. Hätte man vielleicht genauer kontrollieren können oder vielleicht sogar auch sollen, aber ich habe es nicht weiter kontrolliert. Ich war froh, dass ich das durchgezogen habe. Dachte dann, wow, krass, sowas hast du noch nie gemacht und wurde dann wieder von meinem Strava eines Besseren belehrt, denn da wird einem ja manchmal eine Einheit vorgeschlagen, die man vor genau einem Jahr gemacht hat, in seinem eigenen Feed. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da gucke ich drauf, habe ich das genau vor einem Jahr, habe ich die Session schon mal gemacht. bei den gleichen Wattwerten. Da war ich dann ein bisschen traurig. Dachte, ey, ich habe hier was Einmaliges gerade abgerissen, aber nö, hatte ich schon mal.
Also ich kann jetzt aktuell im Radfahren kann ich noch nicht die Feeds vergleichen. Im Laufen kann ich das gerade machen, weil da bin ich gerade in einem guten Flow. Also da denke ich, ja, vor allen Dingen diese 5x3000 Einheiten, mit der bin ich aktuell sehr zufrieden. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal auf dem Niveau konnte. Genau, mit dem Vergleich im Radfahren und Schwimmen, da warte ich noch ein, zwei Monate, aber im Laufen ziehe ich schon mal die Vergleiche und bin da aktuell sehr, sehr happy. Ist es Kondition, ist es Carbon, wir wissen es nicht, aber die Zeiten gehen auf alle Fälle ordentlich nach vorne. Und da ziehe ich natürlich auch diese Vergleiche immer mal zu Rate, die du machst. Und natürlich weiß man, 5x3000, das läuft man jetzt nicht jede Woche. Man weiß da auch noch, was man vor 3 Jahren da gelaufen ist. Das weiß jeder so, das hat er im Kopf. Und ich kann dir auch noch eine meiner besten Radeinheiten, sowas, was du gerade sagst, 6x10 Minuten oder 7x10 Minuten vor dem richtig guten Rennen, kann ich dir auch jetzt noch aus dem Kopf meine Werte sagen, was da war möglich war und wo ich wieder hin will.
Ja, mir sind da auch noch irgendwelche Wattwerte von dir im Hinterkopf, die du mal in Leipzig gefahren bist auf den 42 Kilometern. Das war auch jenseits von Gut und Böse. Also für meine Vorstellungskraft äußerst schwierig. Ja, das sind so Bereiche, wo ich so 30 Sekunden Intervalle machen würde. Wenn man das eine Stunde durchlatscht oder in deinem Fall halt 55 Minuten. Ja, crazy. Ich wollte noch eine Sache nachfragen, weil wir vorhin schon ganz kurz bei dem Thema waren. Wie planst du für den Halbmarathon eine Verpflegung? Macht es da überhaupt Sinn? Ich meine, so lang wird es ja bei dir nicht dauern. Oder nimmst du was mit? Ein Gel? Kriegst du ein Gel rein bei dem Tempo? Oder sagst du, ich hau mir vorher flüssig was rein und dann muss das reichen?
Also dadurch, dass ich jetzt die Intervalle auf der Bahn auch immer mit Gel mache, ich weiß jetzt nicht, habe noch nicht geguckt, wer die Verpflegung dort stellt, muss ich mal gucken, aber dort jetzt irgendwie den Gel zu greifen, weiß ich nicht, aber ich werde auf alle Fälle versuchen, eins mitzunehmen. Also ich habe damit jetzt eigentlich kein Problem, also ich mache das auf dem Laufband oder auch bei 5x3000, deswegen laufe ich sehr auf der Bahn und nicht im Feld, damit ich halt die verpflegen kann, weil mein Trainer arbeitet im Institut, meine Freundin passt auf unser Kind auf. Also ich habe jetzt nicht immer eine Radbegleitung, also kennst ja Conor, du hast auch nicht immer eine Radbegleitung, deswegen geht's auf der Bahn. Nicht immer. So, deswegen geht's auf der Bahn, aber ich finde das eigentlich auch so, das ist auch ein bisschen so moralisch ehrlich. Also wenn du irgendwie 20 Kilometer auf der Bahn laufen kannst, dann weißt du auch, dass du es willst. Und so. Deswegen, also auf alle Fälle ein Gel, vielleicht wäre sogar zwei, aber mit zwei werde ich halt irgendwie nicht loslaufen, weil ich halt keinen Bock, dass mir irgendwas im Schritt oder in der Hose reibt oder hinten in der Tasche da rumwackelt oder so. Und ich habe auch nicht Bock, in jeder Hand eins zu haben. Deswegen werde ich ein Gel mitnehmen und ja, das ist auf alle Fälle tendenziell schon angedacht, weil ja, anvisierte Zeit ist ja schon im Bereich 1,10. 1,11, das wollen wir schon laufen und da ist, sag ich mal, schon auch ein ordentlicher Kohlenhydratdurchfluss da. Also ich kenne ja die Pulswerte aus Bad Lausick, nee, nicht Bad Lausick, aus Eilenburg, sorry. Und wenn ich die halt jetzt einfach mal nochmal verdoppel von der Zeit, dann wird da schon ein ordentlicher Verbrauch da sein.
Also denkst du, ganz klar, da wird was zugeführt. Ich habe gute Erfahrungen gemacht bei meinem Halbmarathon, den ich mal hier am Völkerschlachtdenkmal gelaufen bin. Ja, 2000, schlag mich tot, 21. Ja, wo ich tatsächlich noch mal eine Bestzeit rausgeleiert habe. Da ist mir sehr gut bekommen, dass ich vorher quasi so ein flüssiges Ding mir so einen halben Liter aufgelöst habe, Kohlenhydrate, und habe quasi vor dem Start schon 80 Gramm flüssig zu mir genommen. Frühstück war auch leicht kohlenhydrathaltig, aber wie man immer so schön sagt, so leichte Kost, ja, leicht verdauliches, kein fettes Müsli mit Joghurt, das liegt zu schwer. Von daher, das hat ganz gut gehalten, aber ich habe dann da unterwegs auch zwei Gels, glaube ich, noch mitgenommen. Ja, und die dann irgendwie unterwegs reingedrückt, aber ich kann mich auch dunkel erinnern, dass das nicht so mega gut gegangen ist. Ja, weil du einfach schon von der Intensität her so weit oben bist, dass es wirklich schwierig wird, zwischen dem ganzen Geatme ein Gel runter zu schlucken. Und da musst du ja dann zusehen, dass du auch möglichst schnell noch was zu trinken hinterher kriegst. Naja, ist so ein bisschen tricky, aber kann man trotzdem versuchen. Und wenn die Rechnung sagt, es wäre besser, ja, dann mach.
Na, die Rechnung ist ja, also ich verstehe schon, was du sagst, und da ist ja der Zwiespalt, also die Rechnung ist ja, den Halbmarathon mit 2 Millimol Laktat zu beginnen. Und da hatte ich jetzt auch neulich die Diskussion, weil ich natürlich jetzt meine Werte weiß, was ich halt anlaufen soll, und es sollte halt keine 3:10 sein, weil wenn ich halt den ersten Kilometer erstmal mit einer, ja, lass es 3 oder 4 Millimol starte, dann ist es schwer, die wieder loszuwerden. Wenn ich aber smooth
rein... Du pegelst dich dann da eher ein, ja. Denke ich auch.
So, genau. Und dann wird's natürlich, ja, dann pegelst du dich ein, und Conrad weiß ja, wie es ist, dann drückt man nochmal drauf, will in der Gruppe bleiben und so weiter, dann geht's eher Richtung 5 oder 6. Und bei 5 oder 6 Laktat noch was entspannt zu sich zu nehmen, wird schwierig. Aber wenn du halt irgendwie bei 2 Millimol rumkrust, dann kriegst du das Gel natürlich besser runter. Aber ich weiß auch, ich sag das jetzt hier alles so toll theoretisch und sag auch, dass ich das alles irgendwie vielleicht hinkriegen möchte jetzt und so weiter.
Kalle kurz.
Aber auch wie Alistair Brownlee geben wir natürlich alle immer gerne Vollgas.
Wieder Einstieg.
Ja, ich habe gerade gesagt, ich sag das alles theoretisch so toll, aber auch wie Alistair Brownlee geben wir, wenn Race Day ist, natürlich gerne Vollgas. Und da jetzt irgendwie erstmal konservativ loszulaufen, fällt mir auch sehr, sehr schwer.
Was wäre denn bei 2 Millimol ungefähr dein Tempo? Also wie würdest du jetzt, wenn du wirklich auf die Uhr guckst, ist es dann eher bei 3:20 oder 3:25 oder?
Oh, Konrad, du bist der Wissenschaftler. Ich soll genau 3:22 bis 3:25 anlaufen, mhm, und das einfach erstmal die ersten 5 bis 6 reinrollen und dann hinten raus, und da, ab da kann ich dann Gas geben.
Ja, aber das würde auch reichen, ne? 3:20 Tempo für dein angestrebtes Ziel von 70 Minuten.
Ist genau 3:20, aber ich weiß nicht, wie der Wind steht und so weiter. Ich habe auch keinen Bock, alles allein zu laufen, ne? So. Also, das ist natürlich,
ja, auch, das ist das Ding.
Taktisch darf man natürlich auch, ne? Wenn du dann halt natürlich erstmal hochläufst, sage ich mal, zum Völkerschlachtdenkmal und da alleine da irgendwie rumeierst, und die 3-4 Sekunden vorher ist die Gruppe, keine Ahnung, musst du halt einfach taktisch, das ist halt Racing, da kannst du doch so viel Theorie auf dem Blatt Papier machen, deswegen ist ja Rennen immer noch Rennen halt, ne?
Also nehmen wir mal an, ich wäre mit am Start auf dem Halbmarathon, ich könnte dir anbieten, 2 bis 3 Kilometer für dich die Führung zu laufen.
Ja, dann nehme ich gerne an, Konrad, aber ich weiß nicht, ob du deinen Tag dafür opfern willst, aber gerne, wenn
nur
du mir sagst...
Ich dann, wollte ich gerade sagen, nur stehe ich dann in der Prager Straße und muss gucken, wie ich zurückkomme. Ja, das ist...
ja.
Für mich wäre das deutlich zu straff, logischerweise, ne? Weil dann würde genau das passieren, ich komme aus dem Ungleichgewicht, Laktat häuft sich an, die Muskeln werden schwer wie Blei, du jappst wie ein alter Mann, und dann, das so kann man nicht einen Halbmarathon schaffen. Also ich bin ehrlich gesagt auch eher ein Fan davon, nicht zu überziehen, gerade auf den ersten 2-3 Kilometern, da gibt es immer so viele Strahlemänner, die da Vollgas losgehen, ja, und dann läuft man schon halbwegs zurückhaltend und denkt, Mann, sind die alle schnell. Ja, und dann in der zweiten Hälfte fängst du dann an einzusammeln, wenn du gut eingeteilt hast. Aber ich verstehe natürlich auch, wenn du eine Gruppe da 10 Meter vor dir hast, dann musst du da eigentlich ran, ja, das ist dann sonst bescheuert.
Ja, aber, also ich war ja, wie gesagt, vor einem halben Jahr beim Leipzig-Halbmarathon, ne, da waren halt, also war halt die Gruppe, ich war ja dann, glaube ich, 1:20, und ich war ja am Anfang die ersten 2-3 Kilometer in der Gruppe, wo ich mich dann mit 5-6 Leuten unterhalten habe, und die haben ja alle gesagt, sie wollen halt 1:24 laufen, ne? So, ja, 1:24, okay. So, und ich war schon der 8. oder 9. in der Gruppe, ne? Ich war hinten am Rattenschwanz, ne? Und gucke auf die Uhr, erster Kilometer 3:42. So, und da habe ich schon zu Jungs gesagt, ja, wir sind deutlich zu schnell, so, ne? Aber die Gruppe ist erstmal wirklich 4-5 Kilometer weitergerollt, und ich bin auch teilweise berghoch abgefallen. Aber wir wussten, wir waren halt von vornherein klar, das ist hier auf alle Fälle nicht Zieltempo 1,24 und so wie du sagst, bei Kilometer 6, 7, 8 hat es dann schon gebröckelt.
Ja, ja, na klar, ein paar kommen ja durch, ne, die sind besser drauf, als sie dachten. Ein paar sind schlechter drauf, als sie dachten, ja. Und dann zerfällt das halt, ne, völlig ganz normales Spiel. Ich finde es immer wieder beeindruckend, ja, also gerade beim Halbmarathon, ja, der ja relativ ehrlich ist in der Abrechnung. Da kannst du nicht aus taktischen Erwägungen auf einmal 10 Minuten schneller rennen, nur weil du dich geschickt angestellt hast. Sondern das ist eine ganz klare Abrechnung. Du hast ein Limit, das hast du dir erarbeitet, ertrainiert und das kannst du dann schaffen. Ja, und da kannst du vielleicht, hast du eine Range von 60 Sekunden. Ja, mit Willenskraft und weiß ich nicht was. Aber ey, wenn der Akku alle ist, ist der Akku alle. Ja? Dann hast du überzockt.
Genau, ich habe aber jetzt mal noch eine andere Frage. Ich weiß auf alle Fälle, wie die Lage ist und ich weiß auch, dass es wirklich zu überprüfen nur mit einer Spirometrie möglich ist. Aber da der Amateur wahrscheinlich nicht jedes Mal in der Lage ist, das zu tun und ich das auch ehrlich gesagt jetzt nicht bereit bin, vorher vom Leipzig-Halbmarathon zu testen, ist es so, dass ich zwei verschiedene Hoka-Carbon-Schuhmodelle habe und um wirklich herauszufinden, welcher besser für mich passt, müsste ich Spirometrie machen, habe ich ja gerade gesagt, das weiß ich. Aber Konrad, jetzt frage ich dich mal, weil du bist ja öfter in der Situation, dass du dir aussuchen musst, welcher Carbon-Schuh der beste ist. Es gibt Nike, es gibt Hoka, es gibt Saucony, es gibt Essex und so weiter. Wie evaluierst du für dich als Amateur, welcher Schuh der beste ist? Weil du wirst dir jetzt ja nicht alle 5 Paar für 200 bis 300 Euro kaufen und erstmal 1500 Euro in Vorkasse gehen und die alle in den Schrank legen. So. Sondern du musst ja irgendwie für dich, natürlich im Schuhgeschäft, kannst du mal anprobieren und so weiter, dich mal reinstellen. Aber du musst ja trotzdem irgendwie evaluieren, welcher Schuh der beste für dich ist. Wie würdest du das als Amateur machen oder wie hast du das gemacht?
Tatsächlich bin ich natürlich relativ frühzeitig auf das geniale Nike-Marketing reingefallen und habe mir den einen der ersten Vaporfly gekauft, der mit diesen 4% Effizienzersparnis beworben worden ist. Habe den probiert und war sofort überzeugt, dass der schnell ist. Ja, vom subjektiven Gefühl her, aber auch wenn du dann Kilometerzeiten anschaust und auch dann im Wettkampf angezogen. Das erste Mal bei einem Leipzig-Triathlon hatte ich den an. Da bin ich am Ende auch gut durchgelaufen und war auch schnell für meine Verhältnisse. Das heißt, ich hatte einen guten Einstieg. Ja, ich hatte jetzt mit dem ersten Schuh, den ich da gekauft habe, gleich das Gefühl, das Ding funktioniert für mich. Das heißt, ich habe gar nicht so viel rumvariiert. Über die Jahre hat sich dann natürlich auch mal ein anderes Modell, ja, in den Einkaufswagen gemogelt. Weil im Sonderangebot oder sonst da was. Aber ich muss sagen, ich bin dabei geblieben, weil mir die Schuhe von Nike am Ende am besten passen. Und seien wir mal ehrlich, Sekunde hin oder her ist nice, aber wenn du vorhast, 21 Kilometer schnell zu rennen, ja, dann musst du das Ding irgendwie am Fuß so sitzen, dass du da keine unnötigen Probleme hast. Also ich würde zwischen deinen beiden Schuhen, wenn du mich das fragen würdest, würde ich tatsächlich jetzt nach Komfort entscheiden. Weil, wie du sagtest, objektive Messung hast du jetzt kein Instrument. Also wäre das für mich das Argument, der Schuh, der sich über längere Zeit am Fuß besser anfühlt, der sollte werden.
Genau, das habe ich mir auch gedacht. Habe jetzt noch ein paar Wochen Zeit. Aber ja, das ist auf alle Fälle interessant und ja, also wie gesagt, ne, Carbon-Schuh ist auch, so wie du sagst, Sekunde hin oder her, aber ist hoch individuell. Also ich habe neulich auch mit Daniel darüber gesprochen und er meinte halt auch im Top-Bereich bei Profiläufer, der Schuh, der Nike-Schuh, deswegen bist du wahrscheinlich im Inneren des Herzens ein Kipchoge, der wurde halt für Kipchoge analysiert, auf seine entworfen, auch für seine Körperform, für seinen Körperbau. Und er meinte, es sind so Nuancen, wo der Fußaufsatz ist, ne? Ob du Mittelfuß läufst, aber der Mittelfuß, also keine Ahnung, der variiert ja, ob du Schuhgröße 45 hast und der andere hat 40, variiert ja alleine schon von der Schuhgröße, wo der Druckpunkt ist. Und dieser Schaum und die Carbonplatte, wie das alles einherspielt, ist hoch individuell, deswegen ist das subjektive Gefühl auf alle Fälle was, worauf man sich irgendwie verlassen kann oder auch soll. Aber was wir gerade schon gesagt haben, wenn du es wirklich testen willst, musst du es halt testen mit Atemgasanalyse, um den Energieverbrauch halt genau zu ermitteln.
Genau, wenn du jetzt dich annähern willst, so rein testhalber, klar kann man dann mehrere Tausender mit verschiedenen Schuhen mal machen, versuchen, die in einem Schwellentempo meinetwegen zu laufen, also nicht all out. Ja, und dann kann man vielleicht drauf gucken, wie waren jetzt so die Herzfrequenzen, aber das ist natürlich nicht wirklich sauber gemessen. Ja, da kannst du vielleicht ganz grobe Unterschiede feststellen. Ja, dass es mit einem Oldschool-Schuh, der flach geschnitten ist, wenig Dämpfung hat und keine Carbonplatte, mit dem wird es dir wahrscheinlich schwerer fallen, das gleiche Tempo zu laufen. Allein subjektiv schon. Ja, und so gibt's auch zwischen Schuhen mit Carbon auch gefühlstechnisch Unterschiede. Ich bin zum Beispiel einen Adidas-Schuh schon gelaufen. Der ist auch nicht langsam, aber für mich fühlt er sich nicht richtig an. Ja, so vom Gefühl her. Irgendwas stimmt da nicht. Wahrscheinlich ist es so, das, was du eben beschrieben hast, mit dem Aufsatz, mit dem Kipppunkt, den du dann da hast, oder wie die Energie zurückkommt. Ich habe das Gefühl, der funktioniert nicht effizient. Ich habe nicht das Gefühl, da schnippst du nach vorne, so wie bei dem Nike-Schuh, sondern der funktioniert zwar, aber mit mehr Aufwand. Ja, und ähnlich ist es auch bei einem Essex, den ich mal probiert habe. Der hat bei mir auch nicht so getaugt, aber es war auch nicht der High-End. Also es war jetzt nicht der super beworbenste da, nicht der teuerste, wie auch immer man das sagt, aber mit Carbonplatte, ein früheres Modell. Man kann natürlich nicht alle testen. Ne? Das wäre natürlich der Wahnsinn, wenn du dir jetzt von den Top 5 Marken das Top-Modell kaufst, wie du schon sagst, dann machst du dich ja nackig. Geht nicht. Also musst du dich schon irgendwie committen auf eine Marke und dann versuchen, oder du gönnst dir den Luxus, gehst ins Lauffachgeschäft, probierst dort ein bisschen, lässt dich gut beraten, vielleicht haben die dann ein paar Tipps hier im Leipziger Laufladen, sagen bei deiner Fußform erfahrungsgemäß passt eher der oder bei deiner Größe, ja, wenn du jetzt hier eine 46 hast, da können wir dir die und die Marke empfehlen. Ja, irgendwie sowas, dass man sich da langsam rantestet. Das ist natürlich jetzt, einen generellen Tipp kannst du da eigentlich nicht geben.
Genau, nee, aber das haben wir ja jetzt eigentlich gut evaluiert. Dann, ja, weiß ich jetzt gar nicht, Konrad. Also erstmal geht's los mit der Laufsaison, mit der Triathlon-Saison. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Ich hoffe, da gibt's ein Commitment von dir. Und ich weiß, wo ich dich festnageln kann, auf welche Strecke, auf welches Race. Ja, und danke auf alle Fälle für die Zeit. Und ach so, Einheit der Woche, Konrad. Ich weiß gar nicht, bist du ausgewichen oder hast du es vorhin gesagt? Ach so, nee, die Radeinheit, die warst du schon vor 2 Wochen.
Ja, pass auf, ich habe noch einen Joker. Genau, die Radeinheit, die hatte ich schon. Ich habe was gemacht. Ich nenne es jetzt mal, ohne dass es eine offizielle Werbung ist, ne? Es gibt ja so eine Diagnostikverfahren für zu Hause. Und ich habe tatsächlich ein Lockvogelangebot von Hyrox. Nee, nicht Hyrox, wie heißen sie? Oh, heiß.
Ganz kurz, aber Hyrox, Konrad, du hast zu mir damals gesagt, dass die gerne über Promis
locken. Haben sie dich endlich gefragt?
Nee, aber du hast es gesagt, die locken nur B-Promis. Aber Kilo ist jetzt auch ein Hyrox-Athlet, ne?
Naja, aber jetzt nach der Karriere. Damit ist er ja. schon B-Ware, okay. Quasi.
Okay, ja, okay. Nee, ich will kein Hyrox machen. Ich habe auch keinen Bock, mehr hier ein Rudergerät auf und keine Ahnung, was das hier
ja, mit Kettlebell. Ja, noch nicht.
Nee, Konrad, niemals.
Mich haben sie auch noch nicht gefragt, ne?
Du bist ja aber auch nicht käuflich.
Doch.
Doch, okay.
Musste ich jetzt hier mal platzieren. Jedenfalls, ich kriege ein Lockvogel-Angebot für eine AI-Diagnostik. Für eine Diagnostik zum Zuhause machen. Warte mal, ich glaube, ich habe gerade meinen Kopfhörer stumm geschaltet.
Jetzt bist du wieder da.
Ah ja, ich bin hier irgendwo rangekommen. Weißt du, das ist es so. Na, diese Technik. Wie gesagt, ich habe zugeschlagen und durfte eine so eine Diagnostik für umsonst testen. Das habe ich gemacht. Und das war auch gleichzeitig meine Einheit der Woche, weil das war ein ziemlich knüppelhartes Testprotokoll. Ich erzähl's dir kurz, in aller Kürze. Und zwar 2x20 Sekunden All-Out-Sprint. Fand ich schon mal brutal. Wenn du das nicht gewohnt bist, ist das sehr, sehr anspruchsvoll. Und dann zwei etwas längere All-Out-Belastungen, einmal 12 Minuten, danach 25 Minuten locker und dann nochmal 4 Minuten. Immer mit der Aufgabe, bester Durchschnitt.
Ja. Ist auf alle Fälle Anspruch, weil wenn ich jetzt höre, die 220er, die kriegst du schon fast nicht weg, dann hast du den 12er. Also ich glaube, nach den 12 wird bei den 4, natürlich kriegst du es ein bisschen höher, aber du kriegst es keine 100 Watt höher als die 12.
Nein, 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 überhaupt nicht. Ich glaube, bei mir waren die 12 Minuten irgendwie 344, müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Und die 4 Minuten waren dann irgendwas in der 360er. Ja, also das ist krass, jetzt, ne? Nicht der Riesenunterschied, ne? Und ich habe es aber auch nicht so perfekt gepaced bekommen, die 12 Minuten. Ich hatte in der ersten Hälfte schon einen deutlich höheren Schnitt noch und bin dann hinten raus schon ein bisschen eingegangen. Na, und das Ding funktioniert so, du lädst dann dieses Fit-File bei denen auf der Seite hoch und dann kommt quasi ein Ergebnisprotokoll wie bei einer normalen Leistungsdiagnostik. Und der Hintergrund sind halt tausende von Datensätzen, die über die Jahre da gesammelt worden sind bei Gesmann und Co. in den High-Size-Instituten. Und die haben daraus halt mittels Algorithmus, manche sagen auch KI, was ausgerechnet, also quasi die Referenzwerte so gefunden, dass sie sagen können, es trifft schon zu einem sehr, sehr hohen Prozentsatz die richtigen Zahlen. Ja, was sie da am Ende ausspucken. Und dann kriegst du einen Schwellenwert, du kriegst einen Bereich für dein Fatmax, du kriegst die Herzfrequenzempfehlungen für Trainingszonen. Also wie bei einer normalen Leistungsdiagnostik kriegst du dann am Ende deine Auswertung. Auch mit Potenzial, wo sie dir dann sagen, wenn du hier dran schraubst, hast du so viel Potenzial, wenn du da schraubst und so weiter. Na, also
auch ist auch schon Richtung, krass. Auch Richtung Stoffwechsel oder nur jetzt rein datenbasiert?
Ja, ja. Nee, nee, also auch Aussagen über den Stoffwechsel. Also wenn du quasi die Aussage bekommst, dass du deine höchste Fettoxidation bei 215 Watt hast, dann ist es ja im Prinzip auch schon eine valide Aussage, ne? Und die berechnen auch deine VLA Max, also deine, na, wie heißt das?
Übersetzt. Maximale Laktatbildungsrate.
Die Bildungsrate, genau, das Wort hatte mir gerade gefehlt. Sagen sie dir dann auch den Wert, der ist bei mir relativ niedrig, ich glaube 0,4 irgendwas. Also da sollte ich nicht nochmal Ökonomietraining machen, sondern weiterhin auf V2 Max Training setzen, um quasi den Motor größer zu haben. Das wäre dann für die Zielstellung eines olympischen Triathlons zielführender. Wenn ich jetzt so Richtung Langdistanz gehen wollen würde, wäre natürlich dann das alles ein bisschen anders zu bewerten.
Ja, aber es ist ja auf alle Fälle interessant, dass es da so eine Möglichkeit gibt. Ist natürlich auch immer mit Zeit verbunden, eine Diagnostik zu machen. Klar, wie du sagst, sind das immer Ernährungswerte und so weiter, aber definitiv interessante Insights und das Protokoll hört sich auf alle Fälle nach was ziemlich Straffen an.
Das ist auf jeden Fall auch mental anstrengend. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich sage, wow, das war so cool. Ich mache das jetzt alle 4 Wochen, um mein Training zu überprüfen. Also, das
kann ich total nachvollziehen. Ja.
Viel zu hart, ganz ehrlich, viel zu hart. Vor allem mental, weil du weißt ja, was du machen sollst, das steht da ja. Ja, allein die Sprints, also wie lang 20 Sekunden sein können, ist brutal, weil du bist natürlich dann richtig fest, ne? Also nach 20 Sekunden.
Ja, und das Gefühl ist, du kriegst den Schrott ja auch nicht wieder los. Das Gleiche ist mit den 12 Minuten, wenn ich mir das halt vorstelle. Ich habe ja auch 12 Minuten Tests gemacht. Ich sage, ich war jetzt im Oktober, November, aber dann halt irgendwie nochmal Pause und nochmal 4 Minuten. Also definitiv, und das Indoor, auf alle Fälle Kudos geht raus, Konrad, ist eine ordentliche Einheit der Woche.
Ja, die war auch ordentlich und Garmin hat mir danach auch noch eine höhere VO2 Max verpasst und hat gesagt, jawohl, super Training. Dabei war es doch eigentlich nur ein Test, aber na gut. Nee, aber die Erkenntnis, die da rauskommt, die hat eigentlich genau das bestätigt, was ich vorher selbst geschätzt hatte. Also sei es Schwelle, ja, hatte ich vorher eingestellt auf 300 Watt, kam jetzt im Test raus 306. Und mein V, und dieser Fat-Max-Bereich, den hatte ich tatsächlich bei genau 215 Watt vermutet. Und genau das stand dann in diesem Protokoll. Also ich weiß nicht, ob die vorher mitgehört haben mit einer KI, ja, oder meine Daten irgendwie von Zwift auslesen und dann genau das gleiche reinschreiben. Oder ob es wirklich tatsächlich genau gepasst hat, wie ich es vorher gefühlt hatte. Also
Ja, aber
es hat mich am Ende bestätigt, ja.
das ist ja gut auf alle Fälle.
Genau. Aber wie gesagt, ich mache es jetzt nicht sehr regelmäßig. Also vielleicht mal gucken, vielleicht nächstes Jahr nochmal. Aber ich würde jetzt lieber als nächsten Step mal mit dem Fahrrad nach draußen gehen. Das wäre der nächste Schritt für mich.
Genau, in dem Sinne, Konrad, das ist doch eine runde Sache. Verabschiede ich dich jetzt ins Wochenende. Ich gucke mal auf Strava, ob du auch draußen unterwegs bist. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in 2 Wochen wieder.
So machen wir das. Kalle, bis dahin. Bleib schön
Ah,
gesund und fit.
genau, Aloha, bis dann.
Ciao.